Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neunten Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke, schön, dass du auch heute hier eingeschaltet hast. Es ist bereits die Folge, die 13. Und auch heute wieder mit dabei, ja in dem Falle ein Rock-Duo, sage ich jetzt einfach mal, Blag, Theo und Tom, schön, dass ihr da seid.
Hi, ich bin der Tom, bin 29 Jahre alt, bin aus Köln. Und ich singe, ich schreibe Songs und spiele Gitarre bei Blag.
Ja. Ich bin der Theo, genauso alt, auch Köln, wer hätte das gedacht. Und ich spiele Bass, aber mittlerweile eher kümmere ich mich um die Musikproduktion und um die visuelle Kunst so ein bisschen.
Mensch, da muss ich ja echt schon sagen, sehr gut eingeleitet. Also so eine schöne Vorstellung gab es bisher, glaube ich, noch nicht. Jetzt weiß quasi jeder genau den schönen Steckbrief zu euch beiden. Ich würde einfach ganz kurz nochmal das Genre, in dem ihr unterwegs seid. Ich habe jetzt mal so salopp gesagt Rock. Ich habe viel von euch auch gehört und würde sogar sagen, es ist so eher experimenteller unterwegs seid. Ihr habt viele Einflüsse, ihr fahrt mehrere Schienen von Song zu Song unterschiedlich. Theo, wenn du jetzt mal euch als Duo unterschreiben würdest, auch jetzt so in dem Genre, habt ihr da irgendwie euch mal festgelegt oder sagt ihr einfach, wenn wir irgendwas schreiben, haben wir einfach Bock drauf und wenn da was rauskommt, aber so eine grobe Linie haben wir erst gar nicht. Wie ist das da bei euch?
Wir haben eine ganz einfache Regel. Wir schreiben beide Songs und wenn jemand Lust auf einen Song hat, produziert er erstmal eine kleine Demo. Und dann wird es sozusagen, hören wir uns den beide an und sagen, hey, darauf haben wir Bock. Und das kann wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Also zum Beispiel ich habe Lust auf einen Hardstyle-Song als nächstes mal zu machen. Also was völlig anderes, als was wir sonst so machen. Aber generell, es ist schon so, Rock zieht sich schon so ein bisschen durch. Also wir haben viele Alternative-Rock, würde ich mal eher sagen, so als ein bisschen. Das kommt öfters vor, auf jeden Fall. Aber einfach, weil wir Lust drauf haben.
Ja, das ist ja auch mal, als ich euch das erste Mal gehört habe, fand ich das mega cool, weil ich würde euch beide jetzt auch gar nicht, also auch wenn man euch das als Gesamtprojekt betrachtet, auch mit Social Media und allem drum und dran, würde ich euch gar nicht nur als Musiker bezeichnen, sondern tatsächlich als Künstler. Also, weil ihr irgendwie so ein Auftreten habt, was irgendwie sich dann auch so ein bisschen so mit dem roten Faden so ein bisschen so bisschen verrückt und ein bisschen irgendwie jetzt kein großes irgendwie, ja Leute, wir haben da wieder unsere Veranstaltung, kommt bitte vorbei, danke, Applaus, und sondern es ist irgendwie viel abgedrehter, was ihr da irgendwie produziert, sowohl was die Songs angeht, als auch was den Content angeht. Tom, ist das auch so, dass ihr auch so auftreten wollt, beziehungsweise ja wahrscheinlich schon, aber seid ihr das nur als das Duo oder seid ihr zum Beispiel auch privat genauso abgedreht?
Ja, also wir sind auf jeden Fall nicht ganz normal. Nee, letztendlich ist es so, wir machen halt schon seit 2014 Musik und am Anfang, so sagen wir, die erste Iteration war mehr so Psychedelic Rock, also so wie in den 70er Jahren mit ganz klassisch Drums, Gitarren, Bass, so wie man das halt kennt, so mit also live schön eingespielt. Aber irgendwann haben wir wirklich gemerkt, so das reizt uns nicht mehr so sehr. Und wir wollen wirklich nicht mehr dieses Bild von der idealen Rockband, sondern wir wollen das zeigen und sein, was wir wirklich wissen und machen. Und was wir halt sind, ist halt, wir mögen halt Internet. Also wir mögen halt Videos, Memes und wir mögen halt auch verschiedene Genres. Also egal, ob es Indie-Rock ist oder Rap oder Elektromusik zum Beispiel. Und dann haben wir uns gedacht, so okay, das ist ja wirklich reizend, wenn wir selbst sind. Dann haben wir zum Beispiel unser Logo geändert. Also das war vorher rot. Genauso wie unsere Website, die war so schwarz-rot. So richtig so 70er Jahre Underground Rock. Aber nach 4 oder 5 Jahren haben wir gemerkt, so, das sind wir nicht wirklich. Das ist auch nicht glaubwürdig. Und dann haben wir uns überlegt, was sind wir eigentlich? Wir mögen, wie gesagt, das Internet und sowas. Und deswegen haben wir jetzt uns entschlossen, auch genauso authentisch im Social Media zu posten, so wie wir das auch von anderen Leuten kennen, die wir mögen. Und das kann auf jeden Fall ein bisschen komisch aussehen oder wild aussehen. Und wir versuchen auch, uns zu finden noch, aber zurzeit ist das Authentische, was wir sind.
Ja, ist doch wunderbar. Ja. Also besser kann man es ja eigentlich gar nicht machen. Also ich glaube da, vor allem auch in der Musik, wenn man Spaß daran haben will und es nicht einfach für irgendwie andere, sondern vor allem in erster Linie auch für sich ja macht, Sich dazu verstellen, ist ja genau das Falsche. Ich würde an der Stelle, du hast gerade eben schon ein bisschen auch angesprochen, euren Social-Media-Auftritt und, da würde ich gleich drauf zurückkommen. Ihr habt mir einen Song mitgebracht, Köln, Here I Come. Den würde ich jetzt einfach mal anteasern, einfach mal reinhören, damit die Zuschauer einfach mal wissen, worüber hier wir die ganze Zeit überhaupt reden. Eating burgers at a free shilling downtown where you can go get a cheap fix. And everybody could curse, like to play cheap tricks. You feel edgy, you feel done, but look out baby, cause here I come. Ja, das war quasi jetzt, sag ich mal, einfach mal Single, Köln, Here I Come. Theo, ihr habt mir den Song quasi zugesendet, habt gesagt, den Song wollen wir unbedingt bei euch oder in der Podcast-Folge haben. Keinen der, sagen wir mal, etablierten Songs. Was war der Hintergrund? Ist das jetzt quasi so der neueste, aktuellste Song von euch oder hat der noch eine besondere Bedeutung?
Wir wollten auf jeden Fall ein bisschen was eher Rockiges wählen. Also wir haben natürlich, wie gesagt, wir haben natürlich den Superhit Don't Stop Alice, aber gut, okay. Den kann man sich gerne anhören, wenn man möchte. Ist halt eher so ein bisschen, was würdest du das Genre bezeichnen?
Indie-Rock oder so.
So Indie-Rock. Ja, ja. Das war jetzt ein bisschen rockiger. Wir wollten eher was in die Richtung wählen. Wir hatten auch noch einen anderen Song, der in die Richtung geht. Da habe ich gesagt, hey, wir machen doch was, weil wir aus Köln kommen. Wir haben ja den Song über Köln. Oh, machen wir doch mal einen Kölner Song, sozusagen. Packen wir den mal rein. Und ich finde den ganz gut. Der ist ein bisschen Iggy Pop inspiriert.
Ja, genau.
Lou Reed, Iggy Pop, so ein bisschen.
Ja, ja,
ja. Und das Cover ist zum Beispiel sehr stark inspiriert von Velvet Underground.
Ja.
Vielleicht kennt wer. Es ist nicht das klassische Cover mit der Banane, sondern Loaded, was vielleicht nicht jeder kennt.
Ja. Wie war da jetzt zum Beispiel der Prozess dieses Songs? War das dann auch wieder einer von euch beiden hat diesen Song geschrieben oder war das quasi auch mal zusammengearbeitet? Und was steckt hinter? Also war das echt nur so, ja, okay, wir sind eine Kölner Band, wir schreiben auch was über Köln oder steckt da auch mehr hinter? Wenn Tom, du den geschrieben hast, dann.
Ja. Ich habe halt auf der Gitarre rumgespielt, auf der Akustikgitarre bei mir im Zimmer und habe dann irgendwann diese Chords gehabt. Und im Grunde genommen habe ich einfach nur einen Song von Lou Reed genommen und den gecovert. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das gut ist, so rechtlich. Aber ich habe das halt gefühlt und ich wollte halt einen Song nehmen, der aus den 70ern ist und wollte den heute veröffentlichen. Und ich wollte dann mir überlegen, was für eine Bedeutung wollte ich da jetzt reinbringen hinter diese Melodien, hinter diese Chord Progression und dachte mir so, okay, ich bin aus Köln, ich lebe seit 8 Jahren jetzt hier und ich will zeigen, dass Köln was mit uns zu tun hat. Also wenn Leute das unser Profil sehen, unsere Musik sehen, sollen die sehen, ah, Köln, warte mal, die sind aus Köln. Okay, ja, macht ja Sinn. Und das ist so ein Anfang von einer Reihe von Songs über die Stadt, wo ich mit Theo jetzt hier lebe. Ich werde noch mehr Songs in dieser Art machen und das ist so ein erster Prototyp und im Grunde genommen einfach geschrieben, dann den Text überlegt und relativ spontan aufgenommen und gemixt.
Dann bin ich nochmal rübergegangen, ja. Klar. Wir machen meistens so, also jemand fängt sozusagen an, seine Demo zu produzieren. Ich bin jetzt nicht so gut im Songwriting, deswegen hilft mir Tom meistens, die Struktur so zusammenzubringen. Ich habe vielleicht mal eine Chorus-Idee oder ich habe eine Vers-Idee und dann muss man das irgendwie zusammenbringen oder so. Aber sobald dann erstmal die Struktur steht, wenn Tom mir schickt Tom mir dann irgendwann die Version und ich gehe dann immer rein, das ist so ein bisschen wie in der Mine, fühle ich mich dann immer so ein bisschen. Weil Tom verbuddelt immer die schönen Synthesizer irgendwo ganz, die sind immer ganz leise oder irgendwie so ein bisschen und ich muss den immer rausholen und dann nochmal so ein bisschen in den Vordergrund bringen und dann noch ein bisschen die Sektion mal eine ruhige Sektion, mal eine laute Sektion, mal jetzt muss alles richtig reinknallen und so. Vielleicht auch ein bisschen komisch machen, das mache ich gerne. Und dann schicke ich es nochmal Tom und er macht dann nochmal, dass es gut klingt, also wo sich vielleicht Frequenzen überschneiden oder nochmal Tape draufhauen und so. Mhm. Also ja. Wir haben da schon so ein bisschen unseren Prozess, dass wir uns das mehrmals hin und her geben, bis wir beide sagen so, ja, okay, der Song ist fertig.
Ja, also ich sehe halt bei Köln, ist für mich, ich will es auf selbe Level bringen wie New York City, bei vielen New York City Bands oder es gibt halt Bands aus Japan, die Tokio, die zeigen ein Tokio Musikvideo und sagen, guck mal hier und das sind coole Städte und ich wollte das bei Köln halt versuchen langsam auch so zu machen, dass man mehr über Köln, über die Stadt, wo man lebt, zeigt, weil das interessant ist für andere Leute, das ist ein bisschen exotisch für Leute, die sowas gar nicht so kennen, die gar nicht in so einer Umgebung leben, weltweit jetzt gesehen und das ist so der Versuch gewesen, das mal zu machen in dieser Richtung.
Okay, ja, super. Also schon mal ein ambitioniertes Ziel. Wenn ihr jetzt auch gerade darüber sprecht, mit selber produzieren und selber schreiben, das heißt, ihr macht sehr viel Self-Made-Production. Ist das zum Beispiel auch, dass ihr da zum Beispiel, bei was den Job angeht, da aus diesem Background kommt oder habt ihr das euch komplett selber angeeignet, Tom? Wie ist das da bei euch?
Ja, also ich habe angefangen durch meinen Bruder damals, da war ich 12, 13 Jahre alt, der hat dann mit einem Programm Techno gemacht, also und ich habe dann wirklich realisiert, ach so, man kann selber Musik machen. Okay, das kann man selbst machen. So, und dann habe ich halt angefangen rumzuspielen mit so elektronischen Instrumenten und sowas und irgendwann hatte ich dann meine erste Gitarre, so mit 19 und hatte dann sofort auch gedacht, ich will jetzt auch eigene Songs schreiben, weil ich mag Sachen an bestimmten Songs und ich will die immer wiederholen, die mir wirklich selber gefallen. Und dann habe ich mit Theo zusammen halt Blag gegründet und dann sind wir nach Köln gezogen und wir wussten immer, dass wir das selber schreiben, recorden, mixen müssen. Und was wir gemacht haben, ist, wir wussten, dass der letzte Schritt, nämlich das Mastering, das was quasi nochmal den Sound auf allen Geräten gut erklingen lässt, das muss jemand machen, der wirklich jeden Tag Mastering macht, der das wirklich obsessiv macht. Deswegen lagern wir das Mastering zu unserem Mastering-Engineer nach Dresden, das ist der Sebastian, der macht das dann für uns für ein bisschen Geld und der hilft uns dann, dass es wenigstens ein bisschen besser klingt. Letztendlich produzieren wir halt wirklich komplett selbst. Wir haben auch komplett Instrumente, hier Recording-Zeug und so weiter. Also das ist für uns normal. Also wir recorden selbst komplett zu Hause.
Ja, ist ja auch nochmal was anderes zu sagen. Also klar, der erste Step ist halt zu sagen, das ist mein Song, weil ich habe zum Beispiel geschrieben. Der nächste Step ist ja auch zu sagen, das ist quasi eigentlich das komplette Endprodukt-Song. Das haben wir zusammen gemacht. Darin haben wir Blut und Schweiß reingesteckt, Nächte dran rumgeschraubt und nicht einfach so, ja, wir haben den mal geschrieben und dann irgendwie zur Aufnahme weitergegeben. Und ich meine, das ist ja auch nochmal so, das Produzieren und das Aufnehmen ist ja auch nochmal ein Prozess für sich selber. Man hört andere Sachen raus, die man vorher vielleicht, sagen wir mal, in Live-Situationen nicht rausgehört hat. Man verändert viel daran, man sagt, okay, an dieser Stelle vielleicht doch nochmal irgendwie was nachbessern. Und das nochmal auch so zu machen, dass man jemandem anderes das erklären müsste, wenn es zum Beispiel ausgelagert werden würde, zu erklären, wie man es eigentlich haben will, ist dann wahrscheinlich immer auch schwierig, oder?
Ich finde ja auch, Mixing ist ein unglaublich kreativer Prozess. Also eigentlich eher Arrangement vielleicht in dem Moment. Das ist eigentlich, also manchmal kriege ich Aufnahmen von Tom und ich mache eigentlich im Prinzip ein anderes Genre draus. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Zum Beispiel I Take My Time war eigentlich vorher ein Rocksong und ich habe es in völlig ruhige, melancholischen, als wenn so ein Solo-Künstler einfach nur sitzt in einer Bar alleine gemacht. Mhm. Und das fand ich so interessant, weil du kriegst diesen Song und du kannst eigentlich, also so kann man so sagen, den wie covern. Mhm. Also du machst wie nochmal eine eigene Interpretation von dem Song, weil ich sage mir, hey, diese Stimme und diese Gitarre, die klingen einfach viel besser, als wenn man da jetzt noch Rockschlagzeug drüber haut, wenn man den einfach wirklich für sich allein in den Raum legt. Oder ich sage zum Beispiel bei Colorado Mambo, habe ich gesagt, das Schlagzeug, also ich meistens rege ich mich über Schlagzeug auf, sagen wir es mal so. und da war auch, okay, normales Schlagzeug und dann habe ich Breakbeat drüber gehauen.
Ja.
Und dadurch, finde ich, hat das viel mehr Energie bekommen, als es hatte vorher. Und das deswegen, also ich finde, dieses Mixing ist so ein sehr kreativer Prozess auch. Mhm. Und der macht auch richtig Spaß, wenn man so ein bisschen reingekommen ist. Ich habe auch bestimmt so ein, zwei Jahre gebraucht. Was geholfen hat, auf jeden Fall, war schnell zu releasen.
Ja.
Wir haben am Anfang, also als die ersten Singles rauskamen, haben wir uns das Ziel gesetzt, jeden Monat eine Single rauszubringen. Und das haben wir auch fast hingekriegt. Aber ich glaube, 10 auf jeden Fall haben wir geschafft.
Okay, ja, also auch, also und das war auch von Erfolg gekrönt?
Ja.
Ja?
Und das ist auf jeden Fall hart. Also da gibt es auch ein paar Sachen, womit man dann natürlich nachhinein dann nicht mehr so zufrieden ist, weil man vielleicht ein bisschen knapp an der Deadline war. Aber man lernt so viel mehr. Einfach dadurch, dass man sie so schnell rauspacken muss. Und dann lernt man einfach schneller zu arbeiten, schneller zum Ziel zu kommen auch generell. Und aber trotzdem immer noch auch besser zu werden.
Ja. Ja, ist ja auf jeden Fall eine Herangehensweise. Das ist ja so ein bisschen sich selbst unter Druck setzen, ne? Also sich Deadlines setzen und zu sagen, also bis dahin muss irgendwie der Song halbwegs vernünftig stehen. Wenn du jetzt sagst, dass das auch untereinander oftmals dann das Genre oder von deiner Seite aus das Genre geändert wird, kam auch mal der Moment, wo ihr beide mal gesagt habt, das, was der jeweils andere da reingesetzt hat, das ist grottig schlecht und dass es sich so weit hochgeschaukelt hat, dass ihr sagt, okay, jetzt habe ich erstmal keine Lust drauf, schreien aus dem Zimmer gelaufen ist und dann erstmal eine Woche Funkstille war. Gab es solche Szenen auch irgendwie mal bei euch?
Also ich kann mich erinnern, jetzt bei dem neuesten Song, der bald rauskommt, White Monkey, da gab es einen Moment, wo da hast du dann extrem viele Effekte draufgehauen und ich habe ich meine, es war jetzt nicht, dass wir uns dann in die Köpfe eingeschlagen haben. Das war so, hey, ich fand es eigentlich vorher, wo es simpler war, besser. Ich finde die Gitarren, die du eingespielt hast, super, aber das war zu viele Effekte. Dann habe ich halt die Effekte ein bisschen auf mal zurückgeschraubt, habe gesagt, hey, wie findest du es jetzt? Und hat Tom gemeint, ja, klingt gut. Und dann haben wir, also wir können uns da schon, was das angeht, schnell einigen. Köpfe einschlagen tun wir uns bei anderen Sachen.
Ja, ja, ehrlich.
Ja, okay, aber es wäre zum Beispiel auch, du hast ja eben nochmal gesagt, es wäre sowas, so eine Art Covern. Wäre auch eine Idee zum Beispiel sagen, man hat eine Tom-Version, eine Theo-Version und release die beiden zum Beispiel und lässt sie quasi gegeneinander ankämpfen, irgendwie, wer hat die meisten Streams. Das könnte man ja auch noch als witzige Idee machen, wenn man irgendwie sich gar nicht einig wird. Oder auch einfach.
Also ganz am Anfang hatten wir das auch noch oft, weißt du noch? Ich meine, du hast von Killik, wir bezeichnen es dann als Remix so gesehen, aber den Steroids-Remix von Killing zum Beispiel, also diesen ganz alten Song, aber.
Ja, wir überlegen uns das mal, das ist eine gute Idee.
Aber ist eine gute Idee, ja.
Ja. Okay, gern geschehen. Beim Durchschauen, auch bei Social Media, habe ich ab und zu, also es ist ja auch, wenn man das bei euch so durchschaut, ist das oftmals so, dass man denkt, okay, ihr wart irgendwie gerade in der Bahn, habt irgendwas Witziges gesehen und habt gesagt, ach, das wäre lustig, wenn wir das auch bei uns auf die Seite packen. So kommt das bei mir bisher rüber. Aber es sind auch zum Teil Sachen mit drin, zum Beispiel ein Post, da ist ein Soldat zu sehen und mit der Überschrift Remember what you are fighting for. Und dann ist so ein kleines Ölbild mit drin. Also auch ein bisschen Gesellschaftskritik, Weltkritik, politische Kritik. Sagt ihr als Duo auch, wir wollen auch ein politisches Standing nach außen treiben, wollen Leute von, ja nicht vielleicht überzeugen, aber wir wollen zumindest ein Standing haben darüber?
Ich würde nicht sagen politisches Standing, ich würde eher vielleicht humanistisches Standing sagen. Weil Politik kann man argumentieren, was gut, was schlecht ist. Aber ich finde am Ende humanistisch und sozusagen, was jetzt der Menschheit oder dem Planeten jetzt nicht, ich will jetzt nicht probieren, groß zu sagen, ah, oh mein Gott, die Menschen machen den Planeten kaputt. Kennt man, hat man oft genug gehört. Aber ich meine jetzt auch der Menschheit, was der Menschheit zugute kommt, sozusagen dass wir überleben, dass wir sozusagen gut mit allen umgehen, gegenseitig und so. Das eher vielleicht. Das ist so eine Grundeinstellung, so, die wir, denke ich, beide haben. Ja. Das ist zum Beispiel der neueste Song White Monkey ist auch in der Hinsicht sehr lustig, aber eigentlich eine Kritik an einem Punkt, der mich überrascht hat. So, es geht um so chinesische, also wenn zum Beispiel ein Westler nach China geht und dann einen Job hat, einen White Monkey Job, dann ist man sozusagen jemand, der nur
eingestellt
ist, weil er ein westliches Aussehen hat, sozusagen.
Ja.
Und darum geht es in dem Song. Aber der Song, wird man vielleicht jetzt nicht denken, ist eigentlich total humorvoll verpackt.
Okay. Ja, aber das kann man ja auch so verpacken. Also ne, also eine Message irgendwie. Ich glaube, ich habe damals, als es auch zum Beispiel bei mir in der Band darum ging, was wollen wir für Texte schreiben oder dies und jenes. Und wir waren immer der Meinung, der Inhalt, klar, kann der auch tiefgründig sein. Aber es muss auf jeden Fall immer so rüberkommen, dass man dazu zumindest dazu irgendwie tanzen kann, weil wir gesagt haben, draußen ist quasi eh alles irgendwie, sagen wir mal, in Anführungsstrichen schlecht, aber bei uns in dem Konzert, da soll gute Laune sein, ne? Und wir wollen, dass die Leute abgehen, dass sie pogen und. Und das ist ja dann zu sagen, okay, man kann zumindest irgendwie was Kritisches mit reinnehmen, aber das Gesamtkonstrukt Musik muss auf jeden Fall dazu einladen.
Was ich halt so sehe, ist, ich schreibe halt wie so ein Kind. Also ein Kind, was unschuldig ist, sieht die Welt, die es vorgesetzt bekommt und sagt so, ich sehe das und das und das. Aber bewerte das nicht unbedingt, sondern ich sehe halt Krieg oder Mord oder Leute werden, keine Ahnung. Also das sehe ich und dokumentiere das. Und bewerten tue ich es nicht, weil diese Zeigefinger, ich finde halt das Coole an Musik ist, dass man es interpretieren kann. Und dieses Zeigefingermäßige, das finde ich halt nicht so gut, weil das ist mir zu pathetisch. Ich mag es halt, wenn die Intelligenz der Leute nicht beleidigt ist und die können sich dann selber sagen, ich finde das eigentlich schlecht oder ich finde das nicht so schlecht. Aber ich verstehe, Tom hat das gesehen in der Welt. Okay, cool. So, das ist diese Impression.
Ja, nee, ist doch super. Jetzt auch das Thema gerade Konzerte. Ihr seid als Duo unterwegs. Ich nehme mal an, ihr seid auch als Duo auf der Bühne. Ist das dann so, dass ihr das dann alles vom Computer laufen lasst? Ist das so ein Mischding, halb Computer? Tom und Theo, ihr habt jeweils eine Gitarre und Bass irgendwie umhängen und einer singt von euch beiden oder beide singen. Wie ist es da bei euch?
Ja, also ich mache es super simpel, ganz kurz. Also wir haben Backing-Track, weil wir haben keinen Drummer. Das heißt, der Backing-Track beinhaltet das Drumset und dann haben wir da vielleicht noch Synthesizer, eine Counter-Melodie, also eine zweite Gitarre oder so, die was ganz Einfaches noch dazu spielt. Und wir haben auf jeden Fall Mikrofone, Theo und ich singen, Theo macht Backing-Vocals, Lead-Vocals, ich mache Backing-Lead-Vocals. Theo spielt viel Bass. Wenn wir einen Song performen, dann spielt er manchmal das Bass und manchmal hält er wirklich nur das Mikro von der Hand und macht wirklich nur Gesang, so wie ein Rapper am Ende. Mhm. Und dasselbe mache ich halt auch. Ich spiele dann halt Rhythmusgitarre oder Leadgitarre ein bisschen, um das aufzulockern. Aber letztendlich versuchen wir es halt schon nicht zu kaschieren, dass wir keinen Drummer haben. Also wir versuchen nicht die romantische Idee einer Band, sondern eher so ein bisschen mehr diese Rap-inspirierten Sachen. Wenn man das sich mal anguckt bei YouTube, wie Rapper das heutzutage machen, die haben Backing-Track, meistens läuft dann noch die Vocal mit vom Backing-Track und dann rappen die da einfach und quasi performen, als würde man zusammen mit einem Star Party machen, sag ich mal. Ja. Und wir machen das ähnlich, also relativ viel aus der Retorte, aber wir kaschieren das auch nicht. Die Leute sollen schon wissen, dass es nicht dieses klassische Band-Arrangement ist, was man live sieht. Das ist ein bisschen anders bei uns.
Bei mir hat sich das hauptsächlich aus dieser Notwendigkeit entwickelt, als wir zusammen gespielt haben und man hat einen Song, wo man halt spielt und singt. Ist zwar nett, aber man steht dann angewurzelt, wie so angewurzelt da. Ja. Hat nicht viel Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und was ich möchte, ist, ich möchte mich mehr bewegen. Das heißt, entweder will ich nur singen oder nur Bass spielen. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mich da in der Hinsicht mehr auszuleben.
Ja, das ist ja das Leid aller Gitarristen, die auch singen müssen, dass sie quasi ans Mikrofon irgendwie gebunden sind und da nicht irgendwie groß über die Bühne flitzen können. Theo, kannst du dich noch an euren ersten Auftritt erinnern, den ihr als Duo gemacht habt? Wann war der so und vor allem, wo war der so? Hattet ihr da jetzt dann nur die Familienmitglieder vor der Bühne stehen oder war das tatsächlich ein Auftritt, der sich auch Auftritt nennen kann?
Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Kannst du dich da noch gut dran erinnern?
Also wir haben einmal im Underground Club einfach nur Noise gemacht, aber das war kein Auftritt. Das war mir so, hey, das spielen Leute Musik.
Session, ja.
So, aber was wir, glaube ich, als ersten Auftritt hatten, war ein Band-Contest, oder?
Ja, bestimmt.
Genau, Band-Contest. Ich glaube, Emergenza war es wahrscheinlich.
Ja.
Und dann haben wir da uns auf die Bühne gestellt, Soundcheck gemacht und einfach zu zweit gespielt.
Ohne Pause.
Genau.
Einfach nur die Songs durchgespielt.
Genau. Und ich weiß nicht, ob die Leute das gut fanden oder nicht. Ich glaube, dann kamen zwei Mädels, fanden das ganz nett.
Ja.
Ja.
Also ein bisschen Feedback haben wir schon bekommen. Das war ganz gut.
Ja. Ja, vor allem gerade bei Bandcontesten ist es ja auch irgendwie zeitlich begrenzt. Da versucht man ja auch irgendwie so viel wie möglich an eigener Musik auf die Bühne zu bringen.
Und die meisten Leute kommen natürlich nur wegen ihrer eigenen Band.
Und die meisten kommen natürlich auch wegen ihrer eigenen Band. Ich höre schon so eine leichte Kritik an Bandcontesten.
Nee, ist ja Bandcontest ist super, um Erfahrung live zu sammeln, sag ich mal. Also wenn du als Band unsicher fühlst dich auf einer Bühne, Bandcontests sind in der Hinsicht gut, dass du das Gefühl kriegst, auf einer Bühne zu stehen, Soundcheck zu machen, zeitlich da zu sein, alles durchzumachen, auch wegen Lampenfieber vielleicht, wenn Leute das haben. Also in der Hinsicht finde ich Band-Contest gut. Klar, man weiß, dass die Leute, die es gewinnen, sind meistens die, die die meisten Leute ziehen. Ist so. Aber du kriegst natürlich auch Feedback. Ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, ist immer noch interessant. Wenn du zum Beispiel jetzt wenig Leute mit, du kannst die Leute abzählen, du weißt, wie viele Stimmen du theoretischweise bekommen hast von deinen Leuten, kannst du immer noch sehen, hey, wie gut fanden mich denn die Leute im Gegensatz zu den anderen Bands? Dafür ist es ganz gut. Aber jetzt klar, wenn es ums Gewinnen geht, dann musst du natürlich schon eine Fanbase haben.
Ja, was ich halt auch ganz gut fand, und ich meine, wir sind auch bei Bandcontesten gewesen, wir haben auch immer nur eigentlich dann die, wir gehen da immer nur mit dem Ziel hin, einfach Spaß zu haben bei den Auftritten und einfach Erfahrung zu sammeln. Also vor allem, du bist dann halt mit 7, 8 Bands an diesem Abend dann da. Und ja, im besten Fall hast du danach irgendwie 8 neue Kontakte in deinem Telefon, weil du sagst, okay, mit diesen anderen Bands kann ich mir vorstellen, mal bei einem anderen Konzert auf der Bühne zu stehen. Und was du auch gerade sagst, auch, ne, die Erfahrung, aber auch die Rückmeldung, manche Bandkonteste bieten es ja auch an, dass du quasi mit den Jurymitgliedern danach nochmal irgendwie ein Vier-Augen-Gespräch führst. SBH bietet das zum Beispiel an, dass die dann sagen, ne, war ganz cool, was ihr da gemacht habt, aber guckt euch mal die Band an, die macht sowas Ähnliches oder die. Darauf solltet ihr noch achten, Tempo, die da andere Sachen. Das ist ja auch nochmal so ein Vorteil, den man aus Bandkontesten
kann. Das hängt natürlich aber auch immer ganz von der Jury ab. Also ich habe schon mal die besten Feedback von der Jury bekommen, aber ich habe auch schon mal Feedback bekommen, so ja, hat mir nicht so gefallen.
Halt eben so. Ihr beide seid schon recht lange auch unterwegs. Ich habe jetzt vor kurzem, 22.08., habt ihr zum Beispiel bei Facebook dazu aufgerufen, ob ihr zum Beispiel mehr bei Instagram und Co. machen sollt. Also ihr habt quasi eure Community gefragt. Ihr habt gerade eben schon am Anfang gesagt, ne, ihr seid Fans von Social Media. Wie ist das da bei euch? Also was hat Social Media für euch einen Stellenwert? Ist das wirklich einfach nur irgendwie präsentieren oder sagt ihr auch, wir wollen die Community darüber erweitern, wir wollen wirklich eine Plattform bieten, wo die Leute mit uns kommunizieren können? Was hat Social Media für euch für einen Stellenwert?
Für mich ist es so, wenn ich bei Facebook oder Instagram oder bei TikTok was poste, dann entweder, weil mir wirklich langweilig ist und ich einfach was posten will, was ich gerade wirklich fühle, einfach mich ausdrücken. Und ich will das teilen mit Leuten, die uns folgen, die vielleicht ähnliche Werte haben und sagen so, ja, das gefällt mir auch, ich finde es cool, dass das jemand sagt. Oder dass jemand den Mut hat, in Anführungszeichen, auch sowas zu posten, was vielleicht nicht so sicher ist, was auch ein bisschen verschroben ist oder exzentrisch. Ich finde das cool. Auf der anderen Seite natürlich benutzen wir unsere Social Media, um aufmerksam zu machen, wenn wir wirklich ein neues Release haben und stolz drauf sind, dann wollen wir den Leuten zeigen, hey, wir haben hier wirklich einen neuen Song. Wir wollen, dass du den hörst. Ich finde den gut. Ich will, dass du den unbedingt anhörst. Und das heißt, wir nutzen das auch für Marketing. Aber letztendlich ist Social Media auch einfach so, ich will den Leuten immer zeigen, wir leben. Und wir sind Künstler, auf die du dich verlassen kannst, die dir regelmäßig in deine Timeline, in dein Instagram-Feed Content liefern. Ne? Ich versuche natürlich, guten Content zu machen, aber manchmal sitze ich halt da, bin deprimiert und poste dann irgendwas, was einfach nur lustig für mich ist oder ein bisschen unsere Brand und unsere Werte so widerspiegelt.
Ja.
Ja, also es ist sehr, sehr, wie sagt man, casual.
Ja, wir haben ja auch so ein bisschen so eine Trennung. Also zum Beispiel, ich mache eher Instagram und Tom macht eher Facebook. Mhm. Das sind so unsere Hauptplattformen, würde ich mal so sagen. Und dann ist es auch eher so, dass man bei Stories sieht man immer nur mein Gesicht und ich rede über vielleicht Sachen, die auch mich nur interessieren.
Ja.
Also es geht nicht nur um die, also ich präsentiere mich jetzt nicht als, hallo, ich bin das Bandmitglied, sondern hallo, ich bin der Theo.
Ja, genau, den Eindruck hatte ich halt auch, ne, dass das nicht dieses klassische Band-Gehabe jetzt mal in Anführungsstrichen auf euren Social-Media-Kanälen ist, ne, sondern dass das irgendwie so aus dem Alltag heraus, so nach dem Motto so, ja, ich poste jetzt einfach mal was und nicht einfach so, hey Leute, wir müssen morgen um 18 Uhr, so bin tatsächlich ich manchmal drauf, aber morgen um 18 Uhr irgendwas posten, weil wieder eine Veranstaltung ansteht und bei euch ist das eher so ein bisschen lockerer und irgendwie so.
Ja. Ich finde, das Feedback ist dadurch halt sehr interessant, weil die Leute sprechen dann halt auch nicht, reden nicht, hey, bla, könnt ihr mir, sondern sie sagen, hey, Theo, kannst du mir vielleicht irgendwie, ey, fand ich cool, was du gemacht hast, oder, also man kriegt halt direktes Feedback, die Leute sprechen einen direkt als Person an, nicht unbedingt als die Band.
Ja, ja, das ist natürlich
auch. Bei Facebook ist es wahrscheinlich genauso, oder?
Ja, ich schreibe auch mit vielen Leuten persönliche Nachrichten, als wären das Freunde. Und das werden dann irgendwann auch Freunde, weil man miteinander Interessen teilt und sich austauscht und das wirklich lieb und nett und man schreibt persönlich. Dann hat man auch nicht mehr das Gefühl, das sind Fremde, sondern das sind Leute, die uns kennengelernt haben, die ein bisschen Musik hören und die haben Lust, auch mit zu reden und ihre Meinung abzugeben. Und ich will die Meinung auch wirklich hören. Ich frage manchmal, ey Leute, findet das jetzt gut oder schlecht? Ich habe auch kein Problem, mein Ego sagt dann so, okay, die finden es nicht gut, dann war der Song wirklich nicht gut. Dann mache ich einen anderen Song.
Ja.
So, also das ist auch, muss man so eine Mauer durchbrechen, das sind ja fremde Menschen, die kenne ich gar nicht. Und irgendwann so, das ist egal, das sind potenzielle Fans.
Die meisten schreiben dich ja an. Ich meine, wie absurd ist es denn, dass Leute dich anschreiben als Band oder als Musiker?
Das ist ein sehr cooles Gefühl fürs Ego.
Ach, mal wieder eine neue Nachricht, ja. Genau.
Ja,
genau, noch eine dritte Plattform quasi, auch online, ist das Streaming-Portal oder allgemein die Musik-Streaming-Portale. Gerade eben schon euren erfolgreichsten, sage ich jetzt mal, oder den mit den meisten Klicks, kann man ja mal sagen. Das ist Don't Stop Alice. Einfach mal fürs Gefühl. Also ich bin noch gerade dabei zu warten, dass dann irgendwann dieses kleiner 1000 bei uns weg ist. Ihr habt schon die 100.000 geknackt und seid Stand heute bei 162.000 Klicks. Ganz ehrlich, was ist das für ein Gefühl, wenn man da eine sechsstellige Zahl stehen hat?
Das Gefühl, wenn man das zum ersten Mal erlebt, dass es über 1.000 ist, ist das Gefühl, wenn es über 10.000 ist, so guck mal hier, ja, ich hab's euch gezeigt. Und 100.000 dann so, ist eine super Zahl. Das Ding ist nur, wie viel Merch verkaufen wir? Wie viel bezahlen wir für zum Beispiel Werbung? Na, wir geben mehr Geld für Werbung aus, damit wir Leute aufmerksam machen. Wir haben einen Song, gefällt er dir? Klick durch, hörst du auf Spotify an, packst in die Playlist. Aber das sind doch keine Fans, die wirklich aufs Konzert kommen. Das sind keine Fans, die Merch wirklich kaufen für 30, 40 Euro und sich das liefern lassen. Das ist...
Okay, warte mal, lass mich das mal unterbrechen. Das klingt vielleicht ein bisschen zu zynisch gerade.
alles Bots.
Also was du meinst, glaube ich, was du probierst gerade zu sagen, ist, die Dissonanz ist da. Du hast, das ist halt ein Song, der ist halt auch anders als unsere Musik, als viele andere unserer anderen Songs. Das heißt, du hast diesen Fokus auf diesen einen Song und da ist nicht viel Spillover. Spillover ist, wenn sozusagen jemand hört den Song und sitzt du da, cool, ich höre mir mal noch mehr von der Band an.
Ja.
Und das gibt's halt nicht so sehr. Man sieht halt diese Disproportion zwischen diesem einen sozusagen Supersong, der halt auch auf Playlisten drin ist und so, die hören die Leute die ganze Zeit. Aber dann auf den Schritt zu gehen, sich noch mehr von der Band anzuhören und vielleicht, ich meine, okay, vielleicht gefällt denen das auch nicht. Das kann gut sein.
Ja.
Das ist okay. Aber diesen Schritt zu gehen, da muss man auf Aufmerksamkeit auf sich machen. Man muss sagen, hey, wir haben noch mehr. Das gibt's wirklich oft. Wir haben gelegentlich nicht Fans, die uns ansprechen und sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass ihr noch mehr habt.
Okay.
Es ist wirklich so. Also Marketing ist in der Hinsicht ganz wichtig. Man muss aufmerksam machen, hey, es gibt noch mehr außer diesen einen Song. Und es gibt noch, vielleicht könnte dir das auch gefallen.
Macht ihr denn so ein Marketing, also jetzt mal außer Mundpropaganda, sagt ihr auch, wir versuchen das dann irgendwie auch monetär irgendwie zu pushen? Oder ist das noch in den Anfangsstadien und ihr sagt, da wollen wir mal irgendwann hin?
Also wir machen generell eine Menge Marketing. Erfolgreich, vielleicht nicht so sehr, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Erfahrung gesammelt jetzt über die Jahre jetzt auf jeden Fall dadurch. Also Tom ist ein bisschen mehr, der sich in Marketing reinhängt.
Ja, also Instagram-Ads, über Facebook kann man Instagram-Ads auch schalten in der Story. Das sehen die Leute und dann kann man dann Ad machen. Zum Beispiel einfach ein Musikvideo und dann einfach den Song und dann kann man sagen, den gibt's auf Spotify und dann können die durchswipen. Und dann sind die direkt auf Spotify und könnten sich das jetzt anhören. Das haben die bei Don't Stop Alice zum Beispiel gemacht. Und das kostet ein bisschen Geld, aber das hängt immer von ab, welches Land zum Beispiel. Wenn es jetzt Mexiko ist, ist es günstiger. Das sind natürlich ganz normale Menschen, aber es kostet einfach weniger, weil das Bruttoinlandsprodukt nicht so hoch ist wie in Deutschland, ist klar. So, und wenn du halt nicht viel Budget hast, machst du halt weltweit Werbung. Wenn du aber sagst, ich will jetzt in Köln Auftritte spielen, ich will Fans haben, muss natürlich vielleicht Köln, Nordrhein-Westfalen machen, ist natürlich teurer. Einfach ganz sachlich gesehen, das kostet mehr Geld. Und ohne Werbung hätten wir nicht diese Plays. Definitiv nicht.
Das ist ja schon mal eine Aussage auch. Ne? Also
Naja, Werbung ist relativ. Ich meine, du hast auch eine ziemlich coole Kampagne dir ausgedacht. Das ist ein kleiner Trick, den Tom, kann ich ja mal erzählen. Der Song klingt halt so ein bisschen wie Gorillaz, die Band, kennt man ja wahrscheinlich. So, was er gemacht hat, ist, er hat ein Video von Gorillaz, also von Videomaterial von Gorillaz zusammengeschnitten, unseren Song reingepackt.
Ja.
Und dann bei Facebook in Gruppen gepostet mit der Frage, Do I sound like 2D? Also der Sänger von Gorillaz.
Ja.
So. Und da sind viele drauf angesprochen und gesagt, ja, finde ich super. Gab natürlich auch ein paar sagen, die sagten, nein, du klingst kein bisschen wie 2D.
Ja.
Ja. Aber der Trick war, dann haben wir gesagt, hey, cool, dass es dir gefallen hat. Also wir sind wirklich jedes Kommentar durchgegangen. Es gab eine Zeit, da bin ich nach der Arbeit, musste ich mich mit Tom hinsetzen. Und dann hatten wir erstmal 1000 Kommentare, die wir durchgehen mussten, weil wirklich die Leute in diesen Facebook-Gruppen so aktiv waren.
Ja.
So, und dann hat man auf jedes geantwortet, hey, hat es dir gefallen? Erstmal einfach nur nicht irgendwie Spotify-Link schicken. Erstmal einfach nur fragen, hat es dir gefallen? Die Leute sagen, hey, klar, fand ich super. Noch Herzen-Emoji bei denen gepackt. Muss man natürlich vorsichtig sein bei Facebook, dass man nicht immer das gleiche Kommentar postet.
Ja.
Aber erstmal so, dann antworten die. Dann fragst du das nächste, hey, wenn der Song rauskommt, möchtest du die auf Spotify vielleicht anhören? Einfach nur erstmal fragen, gar nicht den Link schicken. Dann sagen die ja. Und dann nach einer Weile kam der Song raus, haben wir den geschickt. Dann haben wir gefragt, hey, hat der Song dir gefallen?
Ja, cool.
Nochmal, einfach immer wieder. Und dann haben wir ihn auf einen anderen Song geschickt, der so ein bisschen ähnlich ist und so. Und ich glaube schon, das hat am Anfang ziemlich den Song gestartet.
Mhm.
Und dadurch hat's, das ist ja auch das Interessante, wenn Spotify merkt, dass Leute sowas schauen und hören, besser gesagt. Dann probiert Spotify das auch an mehr Leute aus zu senden.
Ja, genau.
Und
ja, so funktionieren die Algorithmen, ja. Nee, aber es ist super interessant, was du da erzählst.
Konnte man anfeuern. Und das ist halt so kostenlos. Das Einzige, was es kostet, ist natürlich deine Zeit.
Ja, klar. Nee, aber dieses direkte Marketing, also in den Austausch gehen, dieses Community-Management, das ist natürlich auch, das ist, wie du sagst, sehr zeitintensiv. Aber hält dir auch wahrscheinlich auch, du hast vielleicht dann da wirklich mit Leuten Kontakt, die auch wahrscheinlich länger bei dir als Band bleiben und wahrscheinlich auch mehr von dir hören. Also nicht diese, sagen wir mal, diese One-Shotter, die einmal kurz den Song reinhören und wieder weg sind. Wenn die nämlich mit dir im Kontakt waren und mit dir im Austausch waren, könnte ich mir vorstellen, dass die halt auch mal sagen, ja, mit denen habe ich geschrieben, die höre ich mir vielleicht auch noch mal ein zweites, drittes Mal an.
Ich glaube schon. Also es gibt ein paar, die auf jeden Fall, die aus der Zeit, glaube ich, immer noch geblieben sind. Aber was man auf jeden Fall natürlich auch wissen muss, ist, dass jede Community nochmal anders ist. Die Gorillaz-Community war jetzt sehr offen. Wir hatten nochmal, glaube ich, eine andere Musik-Community gefahren und die waren total defensiv.
Okay.
Das hat man sofort gemerkt. Also das ist nicht die Winning-Strategie. Es ist eine Möglichkeit, was man mal versuchen kann. Es hängt immer von der Musik ab, die man macht, auch so ein bisschen. Und bei uns, dadurch, dass fast jeder Song so ein bisschen anderes Genre ist, ist es nochmal ein bisschen komplizierter.
Ja. Ja, aber cool, auf jeden Fall, wenn ihr da diese Erfahrung und auch jetzt hier quasi nochmal geteilt habt. Aber ich meine, wenn es bei dem einen funktioniert hat, gut, du sagst halt, ihr seid vielseitig unterwegs. Vielseitigkeit hat aber auch halt den Vorteil, dass man halt auch vielseitig einsetzen kann, viele Wege probieren kann, da an seine Ziele zu kommen. Die Folge neigt sich schon langsam dem Ende. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich an euch.
Wir können ja Speed durchgehen.
Genau. Nochmal die erste Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang stellen wollte, ist eigentlich noch, was bedeutet eigentlich der Name Blark?
Soll ich, oder? Das ist eigentlich ein Platzhaltername.
Tatsächlich?
Bis uns ein besserer einfällt.
Okay. Ja, vielleicht hat er irgendwann für jeden Buchstaben noch irgendwie was übrig. Gerade auch viel darüber geredet, wie viel Zeit ihr auch investiert. Ihr habt wahrscheinlich noch nebenbei vernünftige Jobs, in Anführungsstrichen. Habt ihr denn aber die Intention zu sagen, es wäre schon ganz cool, wenn man da irgendwann mal von leben könnte? Oder sagt ihr, nee, das wäre uns zu weit, weil damit Verpflichtungen einhergehen würden, die uns in unserer Musik vielleicht einschränken könnten?
Also, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich schaue zum Beispiel aktuell wegen Merchandise. Da habe ich mal geguckt, was es für Print-on-Demand-Anbieter gibt. Zum Beispiel Printful habe ich gefunden, werde ich wahrscheinlich wählen. Und vielleicht Spreadshirt, weil es da ein bisschen mehr von der Drucktechnik mehr Auswahlmöglichkeiten gibt. Und da werde ich jetzt versuchen, in nächster Zeit was reinzustellen und das ein bisschen zu promoten. Und vielleicht steigt es dann so Stück für Stück an und das Marketing steigt immer mehr an, dass man vielleicht irgendwann sagt, okay, gut, jetzt das Geld, was reinkommt, im generell so im Monat, ist ungefähr so viel, dass man davon leben kann. Jetzt könnte man den Switch machen. Mhm. Das hängt sehr davon ab, wie sehr das steigt, würde ich sagen.
Du musst viel Merch verkaufen dafür. Aber wenn du die Miete davon zahlen kannst, ist das schon mal super.
Ja.
Das ist schon ein Traum eigentlich, ja.
Ja, wir haben, also wir sind zum Beispiel momentan, wenn wir so viel an Einkommen in Anführungsstrichen haben, wie wir nur für die Band ausgeben, ne, also Fahrtkosten, produzierende Kosten, allen drum und dran, Band, Proberaum, dann wären wir schon auf einem Level, wo wir sagen würden, das wäre schon gar nicht so schlecht, ne, also wenn wir dahin kommen würden, aber da sind wir auch noch weit davon entfernt. Bevor ich die letzte Frage stelle, ich habe noch quasi immer so eine Art kleine Rubrik in meinen Folgen, immer diese 10 für 10 Fragen, und würde die einfach kurz auf euch beide aufteilen. Tom, Pop oder Punk?
Pop.
Strand oder Berge?
Strand.
CD oder Streaming?
CD.
Früher Vogel oder Langschläfer?
Früher Vogel.
Und Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Okay. Theo, bei dir weiter. Helene Fischer oder Rammstein?
Beide.
Beide? Okay, also ja. Helene Rammstein. Sprach- oder Textnachricht?
Textnachricht.
Amazon Prime oder Netflix?
Benutze ich beide nicht, aber dann wahrscheinlich eher Netflix.
Klassik oder Techno?
Auch beides.
Auch beides. Und Bier oder Wein?
Bier.
Bier, sehr schön. Gut. Die allerletzte Frage. Wir sind jetzt quasi, fast im dritten, wir sind fast am Ende des Jahres. So, wir sagen einfach mal, wenn wir jetzt nächstes Jahr nochmal eine Folge aufnehmen würden, wir drei. Tom, was erhoffst du, habt ihr als Duo bis dahin geschafft? Sei es Album-Release, wieder auf der Bühne sein, ist ja jetzt zu Corona-Zeiten nochmal ein Wunsch, den man durchaus äußern kann. Der Slot bei Rock am Ring. Was hoffst du, habt ihr jetzt quasi dann in dem nächsten Jahr geschafft?
Das ist eine super Frage.
Zwei Streams.
Nee, wir wollen wirklich alle 3-4 Wochen neues Release sehen auf Spotify, dass die Leute, die uns folgen, sagen können, kommt wieder was von Plag, ich höre rein. Das soll jetzt konsistent passieren, das Jahr. Und ich will bitte in Köln oder in Nordrhein-Westfalen, in Bonn bei dir mal auftreten. Das wäre so cool, mal wieder live zu spielen. Das möchte ich noch in einem Jahr irgendwann mal erlebt haben.
Ja, nicht nur live spielen, sondern auch, dass man mal wieder tanzen kann als Zuschauer. Das wäre auf jeden Fall schön.
Ja, das stimmt.
Aber das hängt nicht von uns ab.
Das stimmt leider. Theo, noch abschließende Worte irgendwie. Was glaubst du? Habt ihr in diesem Jahr irgendwie noch auf der To-Do-Liste, was ihr dann hoffentlich in einem Jahr dann auch abhaken könnt?
Ja, ich hoffe, dass Merch jetzt bald reinkommt, dass wir ein bisschen hinkriegen, unser Marketing noch ein bisschen aufzupäppeln. Aber ja, einfach konsistent Musik rauszuhauen und einfach das zu machen, worauf man Bock hat, nicht wahr?
So sieht's aus. Ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr heute mit in der Folge dabei wart. Hat mir super viel Spaß gemacht und wünsche natürlich, dass eure Wünsche Ziele in Erfüllung gehen in diesem nächsten Jahr, dass ihr dann demnächst auch wieder Corona-frei auf der Bühne stehen könnt und hoffe nur das Beste und freue mich natürlich auf die neuesten Releases von euch dann zu hören.
Danke, wir möchten uns auch herzlich nochmal bei dir bedanken,
danke dass
wir
dir
hier sein durften und wünschen dir viel Erfolg mit deinem Podcast und werden auf jeden Fall auch mal ein paar Mal reinhören.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.